Ich weiß aber auch, dass es in manchen Orten unheimliche Konflikte gibt von denen, die gerne alles hätten wie gehabt und die, die was Neues wagen. Das hat man natürlich immer. Ich glaube, dass das über die Stadtplanung geht und das haben wir ja auch schon versucht, dass man diesen Menschen, die dort wohnen und die Freiräume brauchen, dass man den Mut hat, ihnen diese einzuräumen und dass man tatsächliche partizipative Prozesse entwickelt, um vielleicht bewusst Freiflächen für Aneignung zu lassen oder für Selbstkreation. Weil natürlich kann man die Kneipe im Geisterdorf nicht 1:1 wieder mit seinen alteingesessenen Traditionen aufbauen, weil natürlich ergibt sich eine Tradition halt eben auch aufgrund dessen, dass sie schon über mehrere Generationen weitergegeben wurde.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In dieser dritten Staffel beschäftigen wir uns erneut aus historischer und kultureller Perspektive mit Brüchen, Transformationen und Kontinuitäten im Rheinischen Revier, im Rheinland und damit verbundenen Regionen. Zu Gast ist heute Dr. Marie Enders, die sich mit immateriellem Kulturerbe beschäftigt. Daher schauen wir hier auf diese Formen gelebter Tradition im Rheinischen Revier und anderswo und überlegen, was etwa Umbrüche wie das Verlassen und Abbaggern eines Altdorfes und der Umzug in ein Neudorf mit immateriellen Kulturerbeformen und den damit verbundenen Alltagsorten macht. In den Shownotes findet ihr Hinweise, wie ihr mich kontaktieren oder über PayPal, Ko-fi und Steady unterstützen könnt. Außerdem findet ihr dort eine stets aktuelle Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Ich habe mich ja schon in verschiedenen anderen Folgen über immaterielles Kulturerbe und den Umgang damit unterhalten. Frau Dr. Enders ist neu dabei und stellt sich und ihre Beschäftigung mit immateriellem Kulturerbe zunächst vor. Dann nähern wir uns über die Definition des immateriellen Kulturerbes allmählich den praktischen und konkreten Fragen im Umgang damit in Umbruch- und Wandelsituationen an. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem Mai 2025.
Mein Name ist Marie Enders und ich habe ursprünglich Architektur an der RWTH in Aachen studiert und bin dann 2019 nach verschiedensten Gastaufenthalten, Praktika in der Architekturbranche immer mehr in die Stadtentwicklung und Stadtforschung gegangen und habe dann 2019 im Zuge meiner Masterarbeit das Konzept des immateriellen Kulturerbes für mich entdeckt. Als ich nach einem Masterarbeitsthema gesucht habe und mich intensiv mit meiner Herkunft beschäftigt habe, das ist nämlich das Ruhrgebiet. Und dort war es eigentlich das Vehikel der Trinkhalle, was mich total fasziniert hat, immer wieder bei Heimatbesuchen im Studium, sodass ich dann meine Masterarbeit über die soziale Signifikanz von Trinkhallen im Ruhrgebiet geschrieben habe und das Ganze mit einem Antrag auf immaterielles Kulturerbe verknüpft habe, sodass die Trinkhallenkultur 2020 dann als immaterielles Kulturerbe in die Landesliste NRW aufgenommen wurde. Und anschließend, weil mir das so viel Freude bereitet hat und mir vor allen Dingen viel Freude bereitet hat, dass es so vielen anderen Menschen so viel Freude bereitet hat, habe ich mich immer weiter mit diesem Konzept des immateriellen Kulturerbes beschäftigt und seiner Strahlkraft und habe dann anschließend an mein Studium am Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen und dem Institut für Städtebau und europäische Urbanistik in Aachen angefangen, in der Lehre und Forschung an der Schnittstelle zu kulturanthropologischen Fragestellungen immaterielle Kulturerbe und dessen Verräumlichung nachzugehen. Und das habe ich letztlich mit meiner Promotion dann verstärken können, sodass ich letztes Jahr im 2024 meine Promotion abgeschlossen habe zur Verräumlichung von immateriellen Kulturerbe und den für mich daraus relevanten dritten Orten, also diesen Austragungsorten gelebter Alltagskultur. Und ja, vom einen zum anderen habe ich mich dann immer wieder mit der UNESCO, die ich total faszinierend, deren Arbeit ich total faszinierend fand, beschäftigt und habe, nachdem wir dann UNESCO-Chair für Kulturerbe und Städtebau in Aachen geworden sind und ich viel an dieser Schnittstelle arbeiten durfte, habe ich dann 2024 die Leitung der Geschäftsstelle Immaterielles Kulturerbe bei der deutschen UNESCO-Kommission angetreten und habe das jetzt das letzte Jahr gemacht und konnte da total freudig eigentlich eine super Gelegenheit, so einen Realitätscheck für meine Forschung haben und an der Umsetzung der 2003er-Konvention mitwirken. Und seit Anfang des Jahres bin ich jetzt in Kaiserslautern an der RPTU am Fachgebiet Architektur, Theorie und Geschichte tätig und gehe wieder weiter der Stadtforschung nach. Genau, und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis.
Sie haben einige Dinge erwähnt, die wir auf jeden Fall definieren sollten. Wir fangen ganz vorne an mit dem immateriellen Kulturerbe. Jetzt hatte ich schon zwar einige Folgen dazu gehabt, das war schon ein bisschen her. Deswegen hier gerne die Frage, was ist immaterielles Kulturerbe und wie kann man es einteilen?
Ja, immaterielles Kulturerbe sind kulturelle Ausdrucksformen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und die vor allen Dingen anders als das jedem bekannte Welterbe in Ergänzung dynamisch sind. Und ja, wenn das jetzt noch so ein bisschen abstrakt ist, dann kann man das auch so in gewisse Bereiche unterteilen. Also dazu zählen unter anderem mündliche überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen wie zum Beispiel Sagen oder Märchen erzählen oder die Erzählung vom Rattenfänger von Hameln, die jeder kennt. Dann gibt es darstellende Künste, also performatives Erbe wie moderner Tanz, genau, Theater, solche Kulturformen. Und dann gibt es die Kategorie der gesellschaftlichen Bräuche, Rituale und Feste. Das ist zum Beispiel das Schützenwesen oder der Karneval oder eben auch Formen der gesellschaftlichen Selbstorganisation, zum Beispiel das Genossenschaftswesen. Und dann gibt es so eine Kategorie, die bezieht sich auf Wissen und Bräuche in Bezug auf die Natur und das Universum, zum Beispiel die traditionelle Wiesenbewässerung, die hat einen ganz klaren Bezug, oder die immersive Vermittlung von Planetarien. Und dann gibt es noch die Kategorie des traditionellen Handwerks, also zum Beispiel das Gold- und Silberschmiedehandwerk oder die manuelle Glasfertigung. All das ist immaterielles Kulturerbe. Und die Idee dahinter ist halt, dass es für einen erweiterten Kulturbegriff steht. Also in Ergänzung zu dem soll das Ganze quasi auch Kultur nicht nur als Hochkultur begreifen, sondern im Prinzip zur Völkerverständigung beitragen, indem man sein Wissen und Können, was von Menschen entstanden ist, weitergibt. In diesem Jahr sind wir ja jetzt im 12. Jahr der Umsetzung in Deutschland des Konzeptes und 2023 haben wir tatsächlich ein Doppeljubiläum gefeiert. 10 Jahre die Ratifizierung Deutschlands und 20 Jahre immaterielles Kulturerbe weltweit. Und wenn man sich jetzt so fragt, was so hinter dem Konzept des immateriellen Kulturerbes oder was der Ursprung eigentlich war oder der Grund für die Entwicklung dieses Konzeptes oder die Erarbeitung dieses Konzeptes, dann kann man die Erklärung von Mexiko als Grundlage nehmen, die gesagt hat, dass Kultur mehr ist als Hochkultur und dass das dazu auch Wertesysteme und Soziokultur und eben nicht nur Hochkultur zählt. Und man spricht da, also in der Kulturwissenschaft unterscheidet man über 150 Kulturbegriffe, aber hinterm immateriellen Kulturerbe steht eben der erweiterte Kulturbegriff. Und das Ganze ist eben dann auch in Erweiterung zum Konzept des Welterbes zu sehen, das ja deutlich älter ist. Und beim immateriellen leiten wir jetzt so eine zweite Phase ein der Umsetzung, wo es eben um Monitoring, um Veränderungen, um vielleicht auch potenzielle Streichungsprozesse, weil die Listen werden immer länger, ja, um Erweiterungen, also um verschiedenste Anpassungen geht. Nachdem das Konzept jetzt eben 10 Jahre ratifiziert ist, geht es eben in so eine Evaluierungs- und dann eben in so eine Fortschreibungsphase. Und beim Welterbe war das 92 der Fall, wo man dann eben, nachdem super viel Welterbestätten hier in Europa, also eurozentrisch, ja, verortet waren, hat man gesagt, man muss das erweitern, eine zweite Phase einleiten und eben auch, dann kam unter anderem das Konzept der Kulturlandschaft auf, damit eben auch im globalen Süden oder eben auch global auf der Weltkugel verteilt Erbe eingeschrieben wird. Und so ist das eben beim Immateriellen auch, dass man jetzt mal schauen muss, was ist denn eigentlich repräsentativ, was ist noch unterrepräsentiert und ja, wo kann vielleicht auch noch mehr Völkerverständigung entstehen. Ein super Beispiel ist zum Beispiel das Hebammenwesen. Das wurde letztes Jahr 2023 eingeschrieben auf dem Zwischenstaatlichen Ausschuss in Botswana. Und das ist ein super Beispiel, weil geboren wird überall auf der Welt und das immaterielle Kulturerbe kann in diesem, bei diesem interkontinentalen Einschreibungen, also dort waren alle Kontinente beteiligt oder Träger aus allen Kontinenten, kann tatsächlich nicht nur zu Völkerverständigung, sondern im besten Fall auch zu menschenwürdigen Geburtspraktiken beitragen. Und das ist ein super Beispiel dafür, was immaterielles Kulturerbe nach 20 Jahren eigentlich ja schon leisten kann.
Dann haben Sie eben noch die Vereinbarung, das Übereinkommen von 2003 erwähnt. Was ist das?
Das immaterielle Kulturerbe ist ja ein Konzept, so wie das Welterbe ein Konzept ist, der UNESCO als Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Und immer hinter diesen Konzepten steht eine Konvention. Und diese Konvention, das ist beim Welterbe die 1972er Konvention, also schon deutlich älter als die 2003er Konvention. Und die 2003er Konvention ist quasi die Konvention zum Erhalt des immateriellen Kulturerbes, das Übereinkommen. Und die Länder, die das unterschreiben, die verpflichten sich dann, nationale Register zu führen. Deutschland ist 2013 dem Übereinkommen beigetreten und setzt diese Konvention jetzt in Deutschland und das Konzept seit gut 12 Jahren um und führt eben ein bundesweites Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Und da sind mittlerweile 168 kulturelle Ausdrucksformen eingeschrieben.
Das heißt, es gibt eine deutschlandweite Liste. Sie haben eben auch von einer Landesliste NRW gesprochen. Sie waren bei der UNESCO. Das immaterielle Kulturerbe wird also auf vielen verschiedenen Ebenen dokumentiert und kategorisiert.
Genau. Es gibt also angefangen quasi vom, also die UNESCO unterstützt natürlich immer oder denkt immer multilateral. Das heißt, es gibt international die Konvention und international werden 3 Listen geführt. Die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit, dann eine Liste für dringend erhaltungsbedürftiges Erbe. Das ist eben, wenn aufgrund von Krisen, Krieg oder Naturkatastrophen das immaterielle Kulturerbe in Gefahr ist und nicht mehr ausgeübt werden kann. Und das Register guter Praxisbeispiele, das geht nochmal so einen Moment über die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes hinaus und zeichnet auch gute Praxisbeispiele aus, die quasi Modellvorhaben sind, wie das immaterielle Kulturerbe bereits für weitere Generationen erhalten wird. Also gute Beispiele für Erhaltungsmaßnahmen. Und im Nationalen ist man, also als ratifiziertes Land, ist man dazu verpflichtet, eigene Register zu führen. Und wie die aussehen, das darf jede Nationalität für sich selbst entscheiden. In Deutschland hat man sich entschieden, ähnliche Pendant-Listen zur repräsentativen Liste und der guten Praxisbeispiele zu führen. Das heißt, wir haben die 3. Liste nicht, diese des dringend erhaltungsbedürftigen Erbes noch nicht. Ich glaube, da können wir ganz froh sein, dass das noch in Deutschland gegeben ist, dass wir im Moment eher positiv einschreiben. Und dann ist es so, während wir Bewerbungsrunden starten für das nationale Verzeichnis, die in Deutschland sind wir ja föderal organisiert, in den 16 Bundesländern eingereicht werden, führen manche Bundesländer unabhängig von dem Weitergabe, also Nominierungsrecht an auf die nationale Ebene, was eben von der deutschen UNESCO-Kommission organisiert wird, eigene Listen. Und das sind Länderverzeichnisse, also Bundesländerverzeichnisse. Und das ist aber nicht in allen Bundesländern gegeben. Es kommt immer mehr, aber es ist nicht überall gegeben. Und deswegen kann man sagen, im Moment gibt es für aus unserer Perspektive 3 Ebenen. Es gibt die Bundesländerebene, es gibt die nationale und die internationale Ebene.
Immaterielles Kulturerbe, das haben Sie eben geschildert, sind Praktiken, sind Handlungen, sind Traditionen. In unserem Vorgespräch haben Sie aber erwähnt, Sie verbinden das in Ihrer Forschung mit dem Konzept der Alltagsorte. Können Sie das etwas genauer erklären?
Mein fachlicher Hintergrund sind ja die angewandten Wissenschaften der Architektur und Stadtplanung und Forschung. Und dementsprechend schaue ich natürlich immer aus der verräumlichten Brille auf Alltagskulturen. Das heißt, für mich selber sind total spannend die Instrumente und in Klammern kulturellen Räume des immateriellen Kulturerbes. Also in dieser Begriffsbestimmung der UNESCO sind eben auch Instrumente und die kulturellen Räume, die entstehen und auch die Räume, die es braucht zum Ausüben dieses immateriellen Kulturerbes inbegriffen. Und das finde ich total spannend, wie quasi welche Orte dafür förderlich sind, dass immaterielles Kulturerbe über 3 Generationen weitergegeben wird, dass es dynamisch bleibt, dass es wandelbar ist und gleichzeitig aber erkennbar. Und deswegen beforsche ich oder habe ich dies vor allen Dingen in Strukturwandelregionen beforscht, dort, wo eben genau diese räumlichen Gegebenheiten in Gefahr sind oder das Fortbestehen nicht zwingend gesichert werden kann aufgrund von Umsiedlungen und ja, Transformationsprozessen.
Als Sie mir das von den Alltagsorten zum ersten Mal erzählt haben, habe ich natürlich gedacht, klar, ein Schützenverein praktiziert seine Tradition im Schützenhaus. Das muss dieser Alltagsort sein, aber so einfach ist es nicht.
Ja, nee, genau. So einfach ist es nicht, weil es gibt meistens viele Orte. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel des Schützenwesens bleiben, dann ja, gibt es eben räumliche, aber auch zeitliche Komponenten, die darauf einspielen. Und so eine Schützenfestsaison, die ist meistens im Sommer, aber das ganze Jahr wird darauf hingefiebert und ist der Alltagsort zur Vorbereitung ist dann eher die Kneipe oder die Remise beim Nachbarn oder wer es hat, einen Dorftreffpunkt und eben nicht der Schützenplatz oder manche nennen ihn tatsächlich auch Kirmesplatz im Rheinland oder ja das Schützenzelt, was nur temporär da ist. Genau, also zur Hochsaison, also wenn wirklich Schützenfest ist, da wird ja quasi Schützenfest in dem ganzen Ort verräumlicht und das zeigt dann eben auch so diesen identitätsstiftenden Charakter, der für immaterielles Kulturerbe auch relevant ist. Also dass quasi das ganze Stadtbild mit Fahnen bespielt wird und es wirklich Einzug erhält und für einen gewissen Zeitraum dann eben so diesen Ort zur Hochburg einer Festivität, eines Brauchs macht. Und aber unter dem Jahr kann man eher so an verschiedensten Alltagsorten wie eben der Kellerbar oder der Remise im Garten bei Nachbarn die Tradition aufspüren.
Gerade diese Orte der immateriellen Kultur, diese Alltagsorte sind ja auch gefährdet bzw. werden zerstört, wenn wie im Rheinischen Revier oder auch zum Beispiel in der Lausitz Orte abgebaggert wurden, wenn der Braunkohletagebau näher rückte. Wie wurde damit umgegangen? Wie konnte das immaterielle Kulturerbe gerettet werden, wenn seine Alltagsorte verschwanden?
Ja, also ganz viel funktioniert das ja von den Trägern selber. Also die Träger sind immer die Praktizierenden der kulturellen Ausdrucksform. Und das ist ja das, was wir sagen, so ein immaterielles Kulturerbe konstituiert sich dadurch, dass es von einer breiten Masse an VertreterInnen dieser kulturellen Ausdrucksform, also diesen Trägern, getragen, in Anführungszeichen, wird. Und es muss natürlich auch von den Trägern eingefordert werden. Und im Strukturwandel kann man auf jeden Fall sagen, da sind natürlich Themen wie Umsiedlung, also Siedlungsentwicklung, Grünflächenentwicklung, wie blau-graue Infrastrukturen, blau-grüne Infrastrukturen. Steht alles im Fokus von so großen Visionen für mögliche Zukünfte. Und diese kleinen Alltagsorte sind tatsächlich die vergessen werden, die aber nötig sind, mitzudenken, wenn es eben darum geht, neue Siedlungen auszuweisen. Vor allen Dingen kumuliert sich das halt dann dort in diesen Braunkohlerevieren, wo ganze Dörfer verschwinden. Und da stellen sich tatsächlich für mich Fragen, die sich, glaube ich, für BewohnerInnen vor Ort auch stellen, aber vielleicht nicht für Politikerinnen oder ja Akteure, die den Wandel gestalten. Und das sind Fragen wie, naja, wie schafft man es denn, wenn man eingemeindet, dass Bolzplätze noch fußläufig für Kinder und Jugendliche erreichbar sind, was total relevant ist für diese Bolzplatzkultur als Alltagsort? Oder ja, wie schafft man es, dass neben 39 abgerissenen Kirchen im Rheinischen Revier, was ja so ein enormes Sinnbild ist, also der Dom vom Immerath ist durch alle Zeitungen gegangen, weil es so ein total berührendes oder bewegendes Bild ist, wenn man sieht, dass so eine sakrale Architektur abgerissen wird, aber diese profanen Nutzungen werden oft vergessen. Und ich glaube, dass es an manchen Orten super funktioniert hat. Also wenn man sich die ersten Fotos, die entstanden sind in den neuen, in manchen neuen Siedlungen, zeigen eben, dass sich Bürger das auch selber und Bürgerinnen sich das selbst einfordern. Also dass es schon erste Karnevals- und Schützenzüge gab, obwohl das Dorf noch nicht ganz aufgebaut war. Und ja, immaterielle Kulturerbeformen, wie zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr, die als solches zwar noch nicht in irgendeiner Liste eingeschrieben ist, die für mich aber auf jeden Fall auch so eine Softwarekomponente hat, also eben neben dieser Hauptversorgungsfunktion Schützen, Retten, Bergen, hat es auf jeden Fall auch so eine soziale Komponente und die ist auf jeden Fall in den neuen Dörfern schon vertreten. Aber man denkt dort tatsächlich eher an ja, die Einrichtungen von Infrastrukturen wie einer Friedhofskultur, die auch immaterielles Kulturerbe ist, die aber eben einfach diese Hauptfunktion hat, zu dort eben Verstorbene zu begraben. Und weniger sind aber so andere Alltagsorte wie eben Bolzplätze berücksichtigt. Und das ist meine Meinung, dass das einfach viel zu wenig in diesen politischen Prozessen ja Berücksichtigung findet, weil es einfach, und das liegt, glaube ich, in dem Wort des Immateriellen begründet, also immateriell im Englischen heißt halt intangible, also nicht greifbar. Und diese Nichtgreifbarkeit ist unheimlich schwierig, weil Stadtplanungsprozesse werden halt in großen oder Regionalplanungsprozesse werden auf großen Karten abgelichtet, wo man ja, graue Infrastruktur, grüne und blaue, sowie Siedlungsentwicklung super kartieren kann und in verschiedenen Layern darstellen kann, geografisch. Aber diese Alltagsorte sind eben so super schwer abzulichten und dann eben auch super schwer zu berücksichtigen.
Ich glaube, Sie müssten mir bitte gerade noch mal erklären, was diese verschiedenen Farben bei der Infrastruktur und bei der Planung bedeuten.
Achso, ja, die graue Infrastruktur, das sind Autobahnen, also Mobilität. Und die grünen und blauen Infrastrukturen, das ist eben Wasser und Grünflächen. Und das sind eben die Ebenen oder die Layer, über die gesprochen wird, wenn es um diese großen Transformationsprozesse geht. Also es geht immer um die Flutung der Seen und um die ja, touristische Entwicklung dort im Rheinischen Revier. Aber es geht eigentlich nie um Alltagsorte.
Ich stelle mir das ja auch sowieso wie eine Quadratur des Kreises vor. Sie haben ja mit den Alltagsorten und dem immateriellen Kulturerbe eben auch beschrieben, das sind Sachen, die entstehen spontan von unten. Es ist ja auch gar nicht möglich, von oben in einer Stadtplanung zu sagen, das ist jetzt Nachbarswiese, wo sich dann alle treffen, die irgendwie Lust haben, einen Fußballverein zu gründen. Das muss ja von unten kommen. Hat man da irgendwann das dazugelernt? Hat man da seine Vorgehensweisen geändert?
Ich bin ja jetzt nicht Teil einzelner Dorfgemeinschaften. Ich kann halt nur sehen, dass es in manchen Dorfgemeinschaften funktioniert. Und da vermute ich viele engagierte Ehrenämtler. Ich weiß aber auch, dass es in manchen Orten unheimliche Konflikte gibt von denen, die gerne alles hätten wie gehabt und die, die was Neues wagen. Das hat man natürlich immer. Ich glaube, dass das über die Stadtplanung geht. Und das haben wir ja auch schon versucht, dass man diesen Menschen, die dort wohnen und die Freiräume brauchen, dass man den Mut hat, ihnen diese einzuräumen und dass man tatsächliche partizipative Prozesse entwickelt, um vielleicht bewusst Freiflächen für Aneignung zu lassen oder für Selbstkreation. Weil natürlich kann man die Kneipe im Geisterdorf nicht 1:1 wieder mit seinen alteingesessenen Traditionen aufbauen, weil natürlich ergibt sich eine Tradition halt eben auch aufgrund dessen, dass sie schon über mehrere Generationen weitergegeben wurde. Aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, und das meint halt dieses immaterielle Kulturerbe mit der Wandelbarkeit. Ein Kriterium ist auch, dass es der Nachhaltigkeit zuträgt. Und ich glaube, das funktioniert nur dadurch, dass man Mut hat für Veränderungen und neue Bedürfnisse.
Haben Sie da, ob es jetzt das Rheinische Revier ist, das Ruhrgebiet, die Lausitz, sonst ein Gebiet, Beispiele davon, wie immaterielles Kulturerbe gut übertragen wurde, wie es gut gerettet oder unterstützt wurde? Was sind da Best-Practice-Beispiele?
Ich würde vom Best-Practice insofern nicht reden, weil wir haben ja extra dieses Register guter Praxisbeispiele, die ja nochmal so eine eigene Kategorie sind. Und das, was ich jetzt nenne, ist nicht in diesem Register, aber es ist auf der bundesweiten Liste des immateriellen Kulturerbes und das sind die Bräuche und Feste in Bezug auf die Sorben im Jahreslauf. Und die Sorben ist ja eine Minderheit, die eben in der Lausitz angesiedelt ist, die dort eben ähnlich wie im Rheinischen Revier vor diesem Strukturwandel stehen, durch den Braunkohleausstieg. Und anders als im Rheinischen Revier, und ich glaube, das ist ein Vorsprung, haben die BewohnerInnen vor Ort und eben dann auch diese sorbische Minderheit. Also es ist eine doppelte Herausforderung und gleichzeitig, glaube ich, eine Chance ist es, dass sie aufgrund der Wende schon zum zweiten Mal vor so einem Strukturbruch stehen und daher vielleicht schon ein bisschen Vorsprung haben im Umgang mit diesen Umbrüchen. Und diese sorbische Minderheit hat es geschafft, lokale Allianzen zu bilden und gleichzeitig, ja, also zum einen vernetzt auch mit anderen immateriellen Kulturerbeformen und auch anderen UNESCO-Konzepten zu denken. Da gibt es das UNESCO-5-Projekt, das integriert wirklich andere Kategorien von Kulturlandschaften auch und dadurch denkt es halt irgendwie disziplinübergreifend, was, glaube ich, total sinnvoll ist, wenn Raum und Kultur zusammenkommen. Und andererseits gibt es mittlerweile eine Szene im Cottbus, die das sorbische Kulturerbe neu interpretiert, sei es beim sorbischen Filmfestival oder es gibt auch sogar Modelinien, die Trachten der Sorben und Wenden neu inszenieren. Und gleichzeitig gibt es auch so Ideen, digital dem kulturellen Erbe zu begegnen durch eine Inventarisierung. Also da gibt es einfach ganz viele Versuche, sich vor allen Dingen künstlerisch forschend, ja, neuen Wegen der Begegnung von alteingesessenen Traditionen anzunehmen und zu begegnen. Und ich persönlich gucke da immer mit totaler Freude drauf, weil ich das Gefühl habe, auch wenn man vor Ort ist, dass es einfach funktioniert, dass da einfach ein Netzwerk gebildet ist. Und ich meine, das ist ja immer die Idee auch von diesen UNESCO-Konzepten, dass man ein Netzwerk schafft, von dem man gegenseitig voneinander lernen kann und zum gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt deutschlandweit und auch international in der Völkerverständigung beizutragen. Und ich glaube, das ist dann der erste Punkt, um dann auch in diesem Strukturwandel eine gewisse Rolle spielen zu können. Und das ist dort gelungen, dass es da schon erste Vorhaben und Vernetzung gibt. Dort gibt es ein sorbisches Institut und die arbeiten eng mit der BTU Cottbus, also mit verschiedenen Instanzen. Da gibt es jetzt auch das Kompetenzzentrum für Regionalentwicklung in Cottbus und da kommen einfach sehr viele Instanzen nah beieinander, aufeinander zu. Und ich glaube, das ist ganz, ganz großartig, um eben diesen kleinen Momente des Immateriellen aufzuspüren und dann auch in Wertsetzungsprozesse loszutreten. Und dann doch zu merken, dass dieses Immaterielle eigentlich einen großen Impact haben kann, weil es einfach auch so ein Treiber sein kann von positiven Momenten.
In einer anderen Folge wurde die These aufgestellt, dass immaterielle Kulturerbe und seine Einschreibung in Listen eine schwierige Idee wäre, weil bei aller Tradition ist ja eine immaterielle, durchgeführte Kultur ja etwas Lebendiges. Und wenn man sie festschreibt, so war zumindest damals die These, dann schreibt man sie an einem Zeitpunkt fest und verhindert so ein bisschen die Weiterentwicklung und die Anpassung an neue Zeiten. Wie stehen Sie zu dieser These?
Ja, da fragen Sie jetzt natürlich den größten Fan von immateriellen Kulturerbe, aber gleichzeitig auch bin ich ein bekennender Kritiker. Also mir sind diese Einschätzungen, Vorwürfe oder Vorbehalte bekannt und gleichzeitig. Und es gibt auch unter den Kreisen derer, die das Konzept federführend mit umsetzen, viele, die eben den Critical Heritage Studies ja zugewandt sind. Und gleichzeitig muss man aber sagen, es geht beim immateriellen Kulturerbe überhaupt nicht darum, was festzuschreiben. Also das ist ja beim Welterbe vielleicht so, bei statischen Monumenten und Städten kann man klar sagen, das ist jetzt ausgezeichnet und das soll so, wie es ist, bleiben. Also da geht es ja immer um diese Sicherungskomponente und das ist beim immateriellen Kulturerbe, sprechen wir ja bewusst von Erhaltung und damit meinen wir, die Erhaltung funktioniert tatsächlich nur durch eine dynamische Weitergabe, also durch die Wandelbarkeit und wir motivieren immer total aktiv Träger dazu oder Trägerinnen, ihre Kulturform weiterzuentwickeln. Das heißt, dass man sie anpassen muss und darin liegt halt auch so ein bisschen die Kraft des immateriellen Kulturerbes, dass sie sich über mehrere Generationen weiterentwickelt. Was ich da konkret mit meine, ist zum Beispiel, dass wir keine immateriellen Kulturerbeformen in Listen einschreiben, wo die Zugänglichkeit für verschiedene Gruppierungen nicht möglich ist. Also wenn zum Beispiel Frauen aktiv ausgeschlossen werden, dann ist das für uns heutzutage kein tragbares Argument. Und die Teilnahme an jeglichen Festivitäten soll niedrigschwellig zugänglich sein. Das ist zum Beispiel so ein Argument und das ist was, wo wir auch das Gefühl haben, dass wir da auch einen Impuls mitgeben und auch eine Verantwortung tragen. Und genau, in Deutschland setzen wir das immaterielle Kulturerbe unter den Slogan Wissen können weitergeben, weil es geht ja um menschliches Wissen und Können, was sich über über mehrere Generationen tradiert. Genau, und in diesem Sinne glaube ich eigentlich nicht, dass es um Festschreibungen geht und dass das eigentlich auch was wäre, was überhaupt nicht ja in die Liste aufzunehmen ist.
Die Frage ist mir gerade spontan gekommen. Kennen Sie ein immaterielles Kulturerbe, was noch nicht auf der Liste steht, was Sie aber unglaublich gerne dort sähen?
Ja, das ist, also das kann ich ja jetzt quasi gar nicht beantworten aus Loyalitätsgründen. Aber eigentlich würde ich mir natürlich von der Trinkhalmkultur, die ich natürlich damals als Trägerin selbst beantragt habe, wünschen, dass sie vielleicht nicht nur auf der Landesliste steht, sondern auch auf der Bundes- oder internationalen Liste. Aber das ist ein Wunsch, das hat natürlich jeder Träger, der so einen Antrag schreibt. Und da sind wir bei dem Moment, dass Träger das immer als Auszeichnung empfinden, was eigentlich gar nicht so gedacht ist, sondern es ist gedacht als eine Bestandsaufnahme gelebter Alltagskultur in Deutschland, die nationale Liste, um dann international in den Austausch zu kommen darüber, hey, wie macht ihr es denn? Macht ihr was Ähnliches, aber nicht Gleiches? Und das meinen wir mit Völkerverständigung. Und das ist natürlich jetzt ein sehr persönlicher Wunsch, dass man mit seinem immateriellen Kulturerbe, also es geht ja auch um Bewusstseinssteigerung und deswegen ist das ja ein ganz menschlicher Wunsch zu sagen, ich würde eigentlich ganz gerne, dass das auf noch einer höheren, Anführungszeichen, Liste steht. Aber da muss man auch sagen, man muss halt überlegen, was ist denn eigentlich der Sinn der Inwertsetzung? Und wenn das jetzt ein totales regionales Erbe ist, dann ist es ja auch vollkommen gut, glaube ich, und hat das mehr den Zweck, der die Idee ist, wenn es in so einer lokalen oder nationalen Liste eingeschrieben ist. Bei der Trinkhalmkultur habe ich halt das Gefühl, Mensch, das ist was, das ist tatsächlich, also im Ruhrgebiet ist es spezifisch und im Rheinland, aber es gibt das ähnlich schon auch in anderen Ländern, dass es diesen Late-Night-Shop gibt. Und da müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Forschung anstellen, ob die Synergien wirklich vorhanden sind und wie ähnlich die sind. Und dann glaube ich, wäre das natürlich ganz schön, weil ich einfach festgestellt habe, dass durch diese positive Entscheidung, dass das eben in die Landesliste aufgenommen wurde, dass das der Trinkhalmkultur schon so ein ganz anderes Bewusstsein verschafft hat und dass vor allen Dingen die Ruhrgebietlerinnen darauf total stolz sind. Und das war so ein bisschen wie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, dass man irgendwie so dieses persönliche, also dass man diese Wimmelbilder im grauen Alltag des Ruhrgebietes, wofür das ja irgendwie so bekannt ist, dass man darauf stolz ist, dass das was Besonderes ist. Und das wünsche ich anderen auch, dass durch diese Einschreibungen eben dieser Stolz und dieses Gemeinschaftsgefühl, dieser gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt, der im Moment ja total fehlt an vielen Stellen, gestärkt wird. Und ja, deswegen würde ich mir wünschen, dass immer mehr solche Kulturen eingeschrieben werden, die wirklich von ganz diversen Menschen praktiziert werden, weil das dann am meisten diesen Zweck verfolgt oder zweckgerecht wird, dass es eben Gemeinschaft und Gemeinschaftsgefühl stärkt.